ARD.
Günter Dolfi war Chemiker. Es ist ja eine bewusste Entscheidung, in die Partei einzutreten. Und er ist ab 37 nachweislich Mitglied. Er ist ja durch diese lange Beschäftigung auch als einer der führenden Ingenieure ein Experte beim Aufbau dieses Werkes Auschwitz. Er schließt letztendlich auch die Zwangsarbeit mit ein. Ende Oktober 1943 arbeiteten 173 KZ-Häftlinge direkt unter Adolfi. Die Arbeitsbedingungen sind teilweise katastrophal. Menschen sterben vor Ort, sie sterben an den Bedingungen, sie sterben durch Misshandlungen. Oder sie werden aufgrund vermeintlicher Arbeitsunfähigkeit selektiert und dann nach Auschwitz-Birkenau gebracht, um dort ermordet zu werden.
Und es ist wiederholt vorgekommen, dass deutsche Meister mit diesem Tatbestand drohten, um Häftlinge zu erhöhter Arbeitsleistung anzutreiben.
Im Oktober 1956 erscheint in der DDR-Zeitung Neues Deutschland ein Artikel auf Seite 6, unten links. Darin wird der Diplom-Ingenieur Günter Adolfi für seine Forschung in der chemischen Industrie gelobt. Es wird für ihn sogar die Auszeichnung verdienter Erfinder vorgeschlagen. Seit 20 Jahren arbeitet Adolfi in Leuna, steht zumindest im Artikel. Aber in diesem kurzen Abriss seines Werdegangs fehlt eine Station. Zwischen 1943 und 1945 war sein Arbeitsort das Werk Auschwitz-Monowitz. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge NS-Klicken von Menschen und Mördern. Ich bin Janine Funke, Historikerin und Wissenschaftsjournalistin, und in dieser zweiten Staffel sprechen wir über NS-Täter und Täterinnen, deren Verantwortung für die Verbrechen der Nationalsozialisten auf den ersten Blick nicht ganz so eindeutig ist. Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek. In dieser zweiten Folge geht es um Ingenieure und Wissenschaftler während der NS-Zeit und deren Verstrickung in die Verbrechen der Nationalsozialisten. Ich freue mich, dass auch Dr. Stefan Hörtler wieder an meiner Seite ist. Er ist Historiker, Gutachter, Buchautor und hat sich intensiv mit Biografien von NS-Tätern und Täterinnen beschäftigt. Hallo Stefan.
Hallo Janine.
Stefan, wir haben gerade gehört, dass die NS-Verstrickungen von Adolfi in der DDR scheinbar gar nicht erwähnt wurden. Ist das denn typisch?
Der Fall Adolfi war kein Einzelfall. Der Staatssicherheit in der DDR waren diese Personen nicht nur bekannt, das heißt, es gab nicht nur ein Bewusstsein, sondern sie war sogar sehr gut informiert.
Jetzt hast du dir tausende Biografien von Menschen angeschaut, die in der NS-Zeit Täter waren. Wie bist du denn auf Adolfi gekommen?
Das war in der Tat ein Zufall, da die Hochschule Merseburg mich angefragt hatte, nach einer Straßenumbenennung zu Ehren von Günter Adolfi ein Gutachten über ihn anzufertigen, nachdem doch Stimmen laut wurden, die danach fragten, was er eigentlich in den 1940er Jahren gemacht hat, insbesondere zwischen 1943 und 1945. Und daher habe ich mich sehr tief in diese Biografie und vor allen Dingen seine Tätigkeit in Auschwitz eingearbeitet.
Und wie genau die Verwicklungen von Adolfi und Auschwitz aussahen und was ihn genau zum Täter macht und warum die DDR-Staatssicherheit seine Täterschaft deckte, darüber sprechen wir gleich noch. Zunächst würde mich erstmal interessieren, wer war denn eigentlich Günter Adolfi?
Günter Adolfi war Chemiker und er kommt dann nach seinem Studium und seiner Ausbildung 1935 nach Merseburg, um dort in den Leunawerken von IG Farben seinen Dienst zu beginnen. Und das ist natürlich auch der Bezug zu dem Artikel, der eingangs mitgenannt wurde, der 20-jährigen Tätigkeit. Und dort übernimmt er sukzessive Führungsaufgaben.
Und er war jetzt nicht Teil der SS und er tritt auch erst 1937 in die NSDAP ein. Das ist vergleichsweise spät, oder?
Das mag vergleichsweise spät klingen. Er ist jetzt kein sogenannter alter Kämpfer, das heißt Personen, die bereits vor 1933 sich massiv in Bewegungen des Nationalsozialismus, der NSDAP und anderer Organisationen wie SA und SS eingebracht haben. Aber er reiht sich damit wiederum in diese Gruppe von Ingenieuren und Wissenschaftlern ein, die häufig in der zweiten Hälfte der 30er Jahre in die Partei eintreten. Um da ein Beispiel zu nennen, Karl Krauch, der auch als Generalbevollmächtigter für Sonderfragen der chemischen Erzeugung im Vierjahresplan agierte und dementsprechend auch eine Führungskraft bei IG Farben war, trat ebenfalls 1937 ein. Und die entscheidende Frage ist natürlich, aus welchen Gründen, das können wir nicht ganz natürlich mehr ermitteln. Und es spielt letztendlich vielleicht auch gar nicht so die entscheidende Rolle, ob es jetzt wirklich eine tiefe politische Überzeugung war oder opportunistische Gründe. In jedem Falle hat er und haben auch andere wie Krauch damit ganz bewusst sich hinter die Interessen auch des NS-Systems gestellt.
Das heißt, wir können nicht genau sagen, ob Adolf wie am Ende tatsächlich der Ideologie des NS anhing oder ob das am Ende eine pragmatische Entscheidung war, um seine Karriere voranzutreiben.
Genau, und vielleicht war es sogar beides. Ja. Letztendlich können beide Varianten zutreffen, was er trotzdem zum Ausdruck bringt, denn es ist ja eine bewusste Entscheidung, in die Partei einzutreten und er ist ab 37 nachweislich Mitglied, ist, dass er damit natürlich auch seine Konformität mit dem System ausdrückt und auch nach außen hin sichtbar macht.
Sprechen wir einmal über das Unternehmen, für das er arbeitete, IG Farben. Was für eine Bedeutung hatte denn so ein Unternehmen in der NS-Diktatur?
Ja, IG Farben ist ja sozusagen ein Verbund, die Interessengemeinschaft. IG Farben, sozusagen eine Farbenindustrie, ein riesiger Industriekomplex, Unternehmenskomplex, der insbesondere in der Zeit des Nationalsozialismus an den Autarkiebestrebungen mit teilnehmen. Das heißt natürlich, die Interessen des NS-Systems, bestimmte Stoffe, ob synthetischer Kautschuk, Treibstoff oder andere chemische Erzeugnisse, selbst produzieren, absichern zu können und sie somit auch unabhängig zu agieren. Und diesen Autarkiebestrebungen kommt IG Farben sehr stark entgegen, indem es natürlich auch Schlüsselaufgaben, Schlüsselproduktionen in diesem Kontext übernimmt und sich damit auch bewusst einbringen will.
1941 baut IG Farben eine neue Fabrik und zwar den Standort Auschwitz. Wie kam es dazu?
Ja, das ist letztendlich ein komplexes Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren, aus wirtschaftlichen, politischen und letztendlich auch militärischen. Und je nach Phasen der Forschung, auch zu bestimmten Zeiten, wurden bestimmte Aspekte auch unterschiedlich gewichtet. Wichtig ist in diesem Zusammenhang allerdings zu betonen, dass es alle Bereiche waren, die ineinander griffen und sich gar nicht unbedingt ausschlossen und dass natürlich auch ganz praktische Gründe eine Rolle spielten. Eisenbahneinschluss, das heißt die Infrastruktur, Energieversorgung, das bedeutet natürlich auch Kohle und letztendlich auch ausreichend Wasser. Und dementsprechend war der Standort, für den man sich entscheidet, gar nicht so zufällig, sondern schloss ja alle Bereiche mit ein, Eisenbahnanbindung, Kohleversorgung, letztendlich auch ein KZ-Außenlager von Auschwitz, sozusagen als Kohlenbergwerk, bis hin zu den Flüssen auch Sola und anderen, die natürlich auch ausreichend Wassermengen mit sich brachten.
Und jetzt hat man sich entschieden, diesen Standort zu wählen und dann sind natürlich ganz, ganz viele logistische Schritte notwendig, um so eine Fabrik tatsächlich zu bauen. Wie ist man da vorgegangen?
Die Planung beginnt natürlich relativ früh und die setzen schon weit in Leuna ein, viele Jahre bevor das des Personals dort hingeht. Und 1941 ist eigentlich dieser Schlüsselpunkt natürlich dieser Startsetzung auch mit dem Bau des Werkes. Und was natürlich auch bewerkstelligt werden muss, ist die Unterbringungsmöglichkeiten für die deutschen Zivilbeschäftigten. Und wir reden hier von mehreren tausend Personen, die dann sukzessive nach Auschwitz umziehen, dort arbeiten und auch untergebracht werden müssen. Zuzüglich, und darüber kann man ja vielleicht später nochmal sprechen, zuzüglich natürlich der Arbeitskräfte, die sich aus Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern zusammensetzten.
Und wie hat man diesen Raum geschaffen?
Um nur einen Aspekt zu nennen, die Unterbringungsmöglichkeiten wurden schlicht durch die, in Anführungsstrichen, Freimachung des Wohnraumes durch die Vertreibung der lokalen Bevölkerung bewerkstelligt. Und dazu gibt es auch eine interessante Quelle.
18.02.1941. Geheime Reichssache. Betreff bevölkerungspolitische Maßnahmen für das Bunawerk Auschwitz in Ostoberschlesien. zur Sicherstellung des Arbeiterbedarfs und der Unterbringung der Arbeiter für den Anfang April beginnenden, in bestmöglichem Tempo durchzuführenden Bau des Buna-Werkes Auschwitz in Oberschlesien bitte ich, folgende Maßnahmen zu treffen: rasche Aussiedlung der Juden in Auschwitz und weiterer Umgebung, insbesondere zwecks Freimachung ihrer Wohnungen für die Unterbringung der Bauarbeiterschaft für das Buna-Werk. Gezeichnet Göring an den Reichsführer SS Heinrich Himmler.
Ja, die Vertreibung schließt Tausende ein und schließt sowohl die jüdische als auch die nicht-jüdische Bevölkerung mit ein, aber insbesondere natürlich die jüdische, die hier vollständig ihren Wohnraum räumen muss und dann in Ghettos zusammengetrieben wird. Und insbesondere zwei große, Sosnowitz und Bensin, werden geschaffen und die Deportationen finden auch in dieser Ghettos statt. Und es gibt dann eine weitere Verbindung dieser Vertreibung und dieser Deportationen, denn zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen diese Menschen wieder zurück, allerdings nicht, um wieder ihren ursprünglichen Wohnraum einzunehmen, sondern sie werden nach Auschwitz-Birkenau deportiert und mit Räumung der Ghettos Sosnowitz und Bensin im Sommer 1943 wird auch ein Großteil dieser Menschen unmittelbar nach der Ankunft in Auschwitz ermordet. Und das ist eine der ersten Spitzen. Wir dürfen nicht vergessen, dass in der ersten Jahreshälfte 1943 die großen neuen Gaskammern und Krematorien Auschwitz-Birkenau fertiggestellt wurden zwischen Mai und Juni 1943 und wirklich im Monat darauf beginnen dann auch die Deportationen bis Anfang August 1943. Und es gibt in einem Befehl von Hans Aumeier, das war der damalige Schutzhaftlagerführer von Auschwitz, also de facto der stellvertretende Lagerkommandant, ein Befehl am 6. August 1943, in dem er dem gesamten Standort dienstfrei gab, mit einer Begründung, und wenn ich darf, würde ich das einmal kurz zitieren. Als Anerkennung für die in den letzten Tagen von allen SS-Angehörigen geleistete Arbeit anlässlich der Sonderaktion, und das meint natürlich die Ermordung der Jüdinnen und Juden aus Sosnowitz und Bensin, hat der Kommandant befohlen, dass am Sonnabend, dem 7.8.43, 13 Uhr bis einschließlich Sonntag, den 8.8.43, jeglicher Dienstbetrieb ruht. Zitat Ende.
Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, die Menschen, die dann in dem neuen Werk, IG Farbenwerk, arbeiteten, die bezogen dann Wohnungen von Jüdinnen und Juden, die deportiert wurden. Und diese Deportation ging am Ende zurück auf eben die Errichtung dieses IG Farbenwerkes.
Ja, und trotzdem ist natürlich der gesamte Bereich ein komplexer Ablauf und eher als ein Zusammenspiel zu sehen. Denn gerade die Deportationen der jüdischen Bevölkerung in den von Deutschen besetzten polnischen Gebieten starten ja bereits 1939. Das heißt, das sind Aktionen, die schon laufen und die dann im Zusammenspiel natürlich mit der Errichtung des Werkes Auschwitz laufen. Wir müssen aufpassen, quasi hier nicht eine lineare Ursächlichkeit mit reinzubauen, sondern sicherlich ist das mit ein Impuls. Auf der anderen Seite sind das natürlich gerade mit der Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung Prozesse, die bereits lange angelaufen waren und ohnehin geplant waren und durchgeführt werden sollten. Aber, und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, IG Farben ist ein zentraler Nutznießer. Das sind die Profiteure dieser Vertreibung und letztendlich beziehen dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Werkes diesen Wohnraum.
Und am Ende auch Adolfi, der war ja dabei, oder? Als eben geplant wurde, dass für den Bau der Werke die jüdische Bevölkerung vor Ort deportiert wird.
Ja, allerdings reicht auch dieser Wohnraum nicht aus, sodass es natürlich auch Barackenbauten und Lager gibt, in denen die deutschen Ingenieure, die deutsche Belegschaft, die ja nach Auschwitz zieht, untergebracht wird. Und Gunter Adolfi ist eben auch in so einem, sagen, in so einer Baracke mit eingesetzt, mit auf dem Standort und auch, bezieht auch teilweise solche Unterkünfte. Das ist ja ein wachsender Prozess und die Zahl der 7000 kann auch gar nicht so leicht untergebracht werden. Das heißt, es gibt sozusagen auch eine eigene, in Anführungsstrichen, Stadt für die deutsche Belegschaft.
Und wann wurde er dann konkret nach Auschwitz versetzt und was waren dann seine Aufgaben dort?
Er wird konkret 1943 nach Auschwitz versetzt, aber, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, er ist bereits ab Frühjahr 1941 zentral am Aufbau des Werkes in Auschwitz beteiligt. Bereits in Leuna am Standort, sagen bei Merseburg, der IG Farben, gibt es einen eigenen Bau, der nennt in der Abkürzung heißt der AZME24. Das klingt jetzt etwas kryptisch, aber wenn man das auflöst, heißt das nämlich AZ für Auschwitz, ME für Merseburg, Baunummer 24. Dort ist Adolfi tätig und schon die Bezeichnung zeigt ja, dass das Personal, was da tätig ist, ausschließlich für das Werk Auschwitz tätig ist und dementsprechend er, ich glaube, das wäre eine Verkürzung, nicht erst ab 43 mit einbezogen ist, sondern eigentlich von 41 bis 45 kontinuierlich am Aufbau des Werkes und letztendlich dann ab 43 auch vor Ort tätig ist.
Er ist an dem Aufbau des Werkes beteiligt und natürlich auch Mitwisser all der Konsequenzen, die das mit sich zieht. Und ist es das, was ihn am Ende auch zu einem Mittäter macht?
Adolfi sind die Vorgänge durchaus bewusst und es ist am Ende ja sogar viel mehr. Er ist ja durch diese lange Beschäftigung auch als einer der führenden Ingenieure ein Experte beim Aufbau dieses Werkes Auschwitz. Und das schließt alle Aspekte mit ein, nicht nur den technischen Part, sondern es schließt letztendlich auch die Zwangsarbeit mit ein. Ja, vielleicht muss man an dem Punkt auch deutlich sagen, dass natürlich Auschwitz-Monowitz als Konzentrationslager bekannt ist und auch im öffentlichen Gedächtnis vorhanden ist. Allerdings ist es nicht das einzige Lager, was Zwangsarbeiter für das Werk Auschwitz der IG Farben zur Verfügung stellte, sondern es ist ein riesiger Komplex. Das heißt, es gibt KZ-Häftlinge als Zwangsarbeiter, es gibt Kriegsgefangene als Zwangsarbeiter, es gibt Jüdinnen und Juden als Zwangsarbeiter, es gibt so die sogenannten zivilen Zwangsarbeiter und andere Gruppen mehr, die zusammengefasst werden und auch in unterschiedlichen Lagern untergebracht werden. Und in diesem sozusagen komplexen Konstrukt von Zwangsarbeit steckt Adolfi mittendrin.
Wer waren denn eigentlich die Zwangsarbeiter, die dort eingesetzt wurden?
Es gibt bereits 1941 eine Vereinbarung mit dem Konzentrationslager, eine gewisse Zahl an KZ-Häftlingen zur Verfügung zu stellen, auch für den Aufbau des Werkes. Und anfangs sind das Menschen, die dann vom Stammlager, bekannt durch die Aufschrift Arbeit macht frei, dann über mehrere Kilometer Distanz täglich zum Baustelle marschieren mussten und wieder zurück. Und später dann Ende 1942 beginnt man dann mit der Errichtung eines eigenen Lagers. Aber die anderen Gruppen von Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen kommen mit dazu. Und das sind auch noch einmal Tausende, die in anderen Lagern untergebracht werden und wie ein riesiger Mantel sich um diesen Komplex mit angliedern.
Du hast ja gerade schon gesagt, die Menschen mussten teilweise mehrere Kilometer am Tag erstmal zu ihrem Arbeitsplatz laufen. Wie waren denn die Arbeitsbedingungen dann vor Ort? Wie müssen wir uns das vorstellen? Unter welchen Bedingungen haben die Menschen dort gearbeitet?
Die Arbeitsbedingungen sind teilweise katastrophal und es gibt natürlich auch einen deutlichen Unterschied zwischen den verschiedenen Gruppen von Zwangsarbeitern. Das heißt, je nachdem, ob aus rassistischer Perspektive es Menschen waren, die ganz unten auf der Hierarchie mit angesiedelt waren, wie Jüdinnen und Juden mit besonders schlechter Behandlung, aber, und das dürfen wir nicht vergessen, aus Sicht des Unternehmens natürlich auch mit einem gewissen Blick nach Nützlichkeitserwägungen. Qualifizierte Kräfte, die in bestimmten Produktionsbereichen eingesetzt waren, dementsprechend auch unternehmensseitig mit dem Interesse, sie lange konstant dabei zu halten, auch mit einer besseren Behandlung. Und dann die sogenannten Bauhäftlinge, das sind Menschen, die auch aus Sicht des Unternehmens immer ersetzbar waren, weil sie niedere Aufgaben wahrgenommen haben, die natürlich eine deutlich höhere Sterblichkeit besaßen.
Und dann entsteht 1942 neben dem KZ Auschwitz-Stammlager und Birkenau auch noch ein drittes Lager direkt in der Nähe der IG Farbenfabrik. Was hat es damit auf sich?
Letztendlich sind es pragmatische Entscheidungen sowohl des Unternehmens, aber auch des Konzentrationslagers und der SS, diesen Weg zu überbrücken. Personal war gebunden für die Bewachung, den Marsch. Die KZ-Häftlinge waren auch durch den Marsch teilweise geschwächt. Das Unternehmen hatte natürlich kein Interesse an solchen Bereichen. Der Zugriff vor Ort war viel leichter und andere Gründe mehr, die letztendlich den Ausschlag gegeben haben, dieses Lager vor Ort zu bauen. Und ein Lager, das dann natürlich auch über die Zeit hinaus wächst, am Anfang noch den Status eines Außenlagers besitzt und dann, das ist die große Zäsur, im November 1943 verselbstständigt wird. Und mit dieser Zäsur entstehen eigentlich drei eigenständige Konzentrationslager in Auschwitz. Auschwitz I, das ist das Stammlager. Auschwitz II, das ist Auschwitz-Birkenau. Und Auschwitz III, das ist Auschwitz-Monowitz.
Und wie viele Menschen sind da in diesem dritten Lager ums Leben gekommen?
Die Gesamtzahl der Gefangenen, die über eine kürzere oder längere Zeit dort waren, wird bei etwa 35.000 mit angesetzt. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist eine enorme Fluktuation. Das heißt, das sind Menschen, die nicht zur selben Zeit am selben Ort sind, sondern zeigen über den gesamten Zeitraum bis 1945. Und nach unterschiedlichen Schätzungen geht man von mindestens 10.000 Toten aus. Es gibt aber auch Schätzungen, die bei weit über 20.000 liegen.
Und diese Menschen sind dann aufgrund der Bedingungen vor Ort gestorben?
Diese Menschen sterben vor Ort. Sie sterben an den Bedingungen. Sie sterben durch Misshandlungen, Krankheit, Hunger. Oder sie werden aufgrund vermeintlicher Arbeitsunfähigkeit selektiert und dann nach Auschwitz-Birkenau gebracht, um dort ermordet zu werden.
Neben den Tätern und Vollstreckern gab es viele Deutsche, die entweder begeistert, schweigend oder resignierend Macht, Terror und Ausgrenzung wahrnahmen. Überlieferte Tagebücher aus der Zeit zwischen 1933 bis zum Kriegsende 1945 geben Einblicke. Welche Hoffnungen, Sorgen und Ängste gingen den Menschen in dieser Zeit durch den Kopf? In der ARD-Mediathek ist dazu ab jetzt die vierteilige Serie Hitlers Volk, ein deutsches Tagebuch, zu sehen. Den Link in die Mediathek findet ihr in den Shownotes.
Wir haben gerade schon gehört, die Umstände, unter denen Menschen da in diesem Werk der IG Farben in Monowitz Zwangsarbeit leisten mussten, waren schrecklich. Viele Menschen sind gestorben unter den Bedingungen oder wurden dann deportiert nach Auschwitz I und sind dann im Konzentrationslager ums Leben gekommen. Wie groß war denn der Einfluss von Adolfi auf all dieses Geschehen?
Der Einfluss der deutschen Zivilarbeiter und damit auch der Ingenieure und Wissenschaftler war enorm groß. Und das ist das, was häufig auch in der Wahrnehmung untergeht, da der Blick so klar auf die uniformierten SS-Angehörigen fällt und die Misshandlungen natürlich durch die SS, aber der tägliche Kontakt, gerade auch mit den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, mit den KZ-Häftlingen, der bestand ja vor allen Dingen mit der deutschen Belegschaft. Das heißt, das war ein enormer Spielraum, der da vorhanden war und dementsprechend auch natürlich unternehmensseitig ein Interesse, in Anführungsstrichen, ihre Häftlinge auszusuchen.
Das heißt, unter anderem auch Adolfi und seine Kollegen haben die Menschen ausgesucht, die am Ende da in dem Werk Zwangsarbeit leisteten.
Ja, und das sind Kriterien, die anders laufen als das, was die SS als Selektionskriterien definiert, die häufig mit einem Drei-Stufen-System arbeiten, von arbeitsfähig, sogenannt bedingt tauglich oder nicht tauglich. Und die Privatindustrie natürlich eher unter dem Aspekt von Berufsgruppen, Qualifikationen und anderen Aspekten schaut. Das heißt, Personen wie Günther Adolfi, aber auch andere schauen gezielt und suchen gezielt Personen aus, die in ihren Fachbereichen eingesetzt werden können aufgrund ihrer beruflichen Ausbildung.
Und wissen wir, ob Adolfi tatsächlich auch selber so eine Auswahl getroffen hat?
Es lässt sich jetzt nicht zweifelsfrei belegen, dass Günther Adolfi selbst an einem bestimmten Tag X eine bestimmte Zahl ausgesucht hat für bestimmte Tätigkeiten in seiner Abteilung. Allerdings ist das aus anderen Kontexten nahezu von allen Unternehmen bekannt. Also das heißt, auch in Auschwitz ist bekannt, dass Unternehmen wie Osram oder andere direkt an die Rampe fahren, um sich in Anführungsstrichen das ist ja ein zynischer Begriff, sagen, des Menschenmaterials, das ist ja ein Begriff, der auch in den SS-Akten immer wieder auftaucht, quasi an der Quelle auszusuchen. Das heißt, sie fahren dorthin und suchen Personen aus, die aus ihrer Sicht für ihre Zwecke mit eingesetzt werden können. Und die Personen, die dort tätig sind, werden häufig in den Unternehmen als Arbeitseinsatzingenieure gekennzeichnet. Dazu muss man wissen, dass es auf der SS-Seite auch einen Begriff gab, nämlich den Arbeitseinsatzführer, das ist der, der die Zwangsarbeit im Konzentrationslager organisiert und dementsprechend ein Pendant auf der Unternehmensseite bestand.
Und es gibt auch eine schriftliche Quelle von Adolfi aus einer Mittwochsbesprechung, wo er auch eine Notiz macht, nach welchen Kriterien diese Menschen ausgewählt wurden.
Auschwitz, den 3. Mai 1944. Aktennotiz, Mittwochsbesprechung. Punkt 2. Auf Veranlassung des Konzentrationslagerkommandos sollen jugendliche Häftlinge für Berufe ausgebildet werden. Als Ausbildungszeit kommen etwa 3 Monate in Frage. Für den Einsatz ist in erster Linie der Elektrobetrieb, eventuell auch Isolierbetrieb vorgesehen. Gezeichnet Adolfi.
An wen war denn diese Aktennotiz gerichtet?
Das ist ein Protokoll, was in diesen klassischen wöchentlichen Besprechungen mit angefertigt wird. In dem Falle ist sogar Günter Adolfi selbst derjenige, der protokolliert, das sozusagen rotiert, reihum. Und man kann anhand der erhaltenen Protokolle relativ gut sehen, dass jeder Ingenieur einmal so ein Protokoll schreiben musste, aber das Wissen natürlich ganz klar war. Und auch, was ja deutlich wird in dem Schreiben, die Kooperation zwischen SS und den Ingenieuren, die ja mit den KZ-Häftlingen gearbeitet haben. Und vielleicht um eine konkrete Zahl auch mal zu nennen, da hier auch von jugendlichen Häftlingen gesprochen wird. Ende Oktober 1943 arbeiteten 173 KZ-Häftlinge direkt unter Adolfi in seiner Abteilung, das heißt technische Abteilung Synthese Hochdruck, um es mal so ganz konkret zu benennen, die unter Adolfi Zwangsarbeit leisten mussten.
Und um diese auszuwählen, stand er sozusagen im engen Kontakt und im engen Austausch mit der SS.
Das war unvermeidlich und das sind letztendlich Kontakte, die über den dienstlichen Rahmen auch hinaus reichten.
Das heißt, die hatten auch privaten Kontakt?
Die hatten privaten Kontakt quasi in Dvory, das ist ja sozusagen der Ortsteil, unterhielt IG Farben verschiedene Gaststätten. Man feierte zusammen, ob NS-Feiertage, andere Feiertage. Es gab größere Unterhaltungsprogramme auch der Abteilung 6, weltanschauliche Schulung und Truppenbetreuung, an denen natürlich auch die Belegschaft von IG Farbenwerk Auschwitz teilnahm, Sportfeste, Wettbewerbe. Und in den Befehlen wird auch klar, dass es mitunter Kontakte gab zwischen der deutschen Belegschaft IG Farben Auschwitz und der SS, die über einen in Anführungsstrichen gewünschten Rahmen hinausgingen, sodass die SS anordnete, diesen Kontakt doch etwas zu reduzieren und dass auch SS-Angehörigen der Aufenthalt in den Wohnstätten der IG Farben-Mitarbeiter zumindest deutlich untersagt, aber doch sozusagen deutlich limitiert wurde.
Du hast eben auch gesagt, dass es ja durchaus auch andere Kriterien gab, die jetzt die Werksleitung angelegt hat in der Auswahl von Zwangsarbeitern als die SS. Gab es denn noch andere Spannungen? Wie steht es im Allgemeinen um das Verhältnis zwischen SS und Werksleitung?
In gewisser Form ist das auch eine ja fast schon Geschäftsbeziehung, die dort existiert. Man leiht sich KZ-Häftlinge aus, bezahlt für diese auch. Der Bau des Lagers wird ja vom Unternehmen mitfinanziert. Das heißt, das liegt ja auch im Interesse des Unternehmens. Und mitunter treffen aber auch die Interessen so aufeinander, dass sie nicht gleich sind. Ja, die Interessen der SS waren mitunter unterschiedlich, weil auch andere Bauprojekte auf dem Gelände existierten, sodass man KZ-Häftlinge zu anderen Kommandos zuweist. Allerdings das Unternehmen natürlich an einer Konstante interessiert war. Und das kann auch schon zu Spannungen natürlich führen, da hier dann zwei, in Anführungsstrichen, Geschäftspartner aufeinandertreffen, die ihren Weg dann auch finden müssten.
Und dazu hast du auch eine Quelle mitgebracht, nämlich einen Bericht von einem ehemaligen Häftling, der im IG-Farben-Prozess ausgesagt hat.
Von Seiten der Bauleitung sind sehr oft an die SS-Lagerführung Beschwerden gerichtet worden, dass so viele kranke Häftlinge im Arbeitsvorgang nicht folgen konnten. Man verlangte seitens der Werksleitung, dass die arbeitsunfähig erkrankten Häftlinge gegen gesunde ausgetauscht wurden. Dieser Austausch bedeutete, dass die arbeitsunfähig erkrankten Häftlinge in die Vergasung nach Birkenau gingen und dass dafür neue Häftlinge aus Auschwitz angefordert wurden. Über diese Tatsache wurde in den Kreisen der deutschen Meister und Zivilangestellten ganz offen gesprochen. Und es ist wiederholt vorgekommen, dass deutsche Meister mit diesem Tatbestand drohten um Häftlinge zu erhöhter Arbeitsleistung anzutreiben. Kurt Posener, eidesstattliche Erklärung vom 3. Juni 1947 im IG-Farben-Prozess.
Das heißt also, jemand wie Adolfi wusste ganz genau, dass wenn er einen kranken Häftling, den er nicht mehr gebrauchen kann aus seiner pragmatischen Sicht für die Arbeitsleistung, die er erwartete, wenn er den austauschen lässt, dann bedeutete das den sicheren Tod.
Das war Günter Adolfi bewusst, dass mit der Meldung von Häftlingen, die aus seiner Sicht arbeitsunfähig sind oder so krank, dass sie nicht mehr ihre, in Anführungsstrichen, Leistung bringen können, mit dem Austausch eigentlich auch ein Todesurteil gefällt wurde. Das ist nicht immer in hundertprozentigen Fällen so, aber es war den Ingenieuren, Wissenschaftlern und auch den anderen deutschen Zivilbeschäftigten klar, dass sie mit so einem Austausch die Lebenserwartung dieser Menschen deutlich reduzieren. Und das findet trotzdem immer statt. Und hier kommen wieder diese Interessen des Unternehmens ins Spiel, quasi für eine Konstante zu sorgen. Es ist auch in anderen Kontexten überliefert, dass sich das Unternehmen beschwert, wenn andere KZ-Häftlinge eingesetzt werden, als die, die man sich in Anführungsstrichen ausgesucht hat. Dann müssen die auch ausgetauscht werden oder das Unternehmen verweigert, diese zu bezahlen, weil man ja eigentlich ganz andere gewollt habe und so weiter und so fort. Und was vielleicht überraschend wirken mag, aber am Ende gar nicht so überraschend ist, ist, dass sich die SS auch darauf einlässt und dann diese Gefangenen austauscht oder bestimmte Zahlungen rückerstattet, weil im Grunde die vereinbarten Personen in Anführungsstrichen nicht geliefert wurden. Und das Unternehmen hatte natürlich gar kein Interesse an einer Fluktuation oder neue Menschen anzulernen, weil das ja den Produktionskreislauf durchbrochen hat.
Das heißt, hier geht auch jede Menschlichkeit eigentlich verloren und man sieht diese Menschen gar nicht mehr als Menschen, sondern eigentlich nur noch als Arbeitsmaterial.
Ja, und es gibt einen Bericht eines SS-Hygienikers von Ende 1943, der von, und das ist wirklich, sagen wir wortwörtlich, ein Teil von unbrauchbarem Menschenmaterial spricht. Das heißt, dieser Austausch und diese Interessen, auch bestimmte Häftlinge, die qualifiziert und gesund waren, zu erhalten und andere dann wiederum auszutauschen, das sind ja keine humanitären Gründe, die da eine Rolle spielen, sondern es geht schlicht um die Interessen des Unternehmens und es ist beiden Seiten vollkommen klar, dass die Menschen, die aus diesem System herausfallen und in Anführungsstrichen selektiert werden als arbeitsunfähig oder unbrauchbar, dass die Menschen eigentlich mit dem Tod rechnen müssen.
IG Farben Auschwitz, Wochenbericht, Oktober 1943. Bezüglich der Behandlung der Häftlinge habe ich zwar stets dagegen opponiert, dass Häftlinge auf der Baustelle erschossen oder halb totgeschlagen werden. Ich stehe jedoch auf dem Standpunkt, dass eine Züchtigung in gemäßigten Formen unbedingt notwendig ist, um die nötige Disziplin unter den Häftlingen zu wahren. Gezeichnet Faust.
Und auch solche Berichte bekommt Adolfi zu lesen?
Auch diese Berichte bekommt Adolfi zu lesen. In dem Fall handelt es sich um den leitenden Ingenieur Max Faust, der diese Anweisung trifft. Und das heißt, es ist eine Anweisung, die auch für Adolfi Gültigkeit hat. Es ist aber nicht nur eine Anweisung, ein Wochenbericht, sondern es ist eigentlich viel, viel mehr. Es ist nämlich die Anleitung und fast schon die Initiative, dass deutsche Zivilbeschäftigte und Ingenieure eigenmächtig Gewalt anwenden dürfen. Das heißt, der Handlungsraum ist enorm groß und wenn wir auch andere Wochenberichte mit einbeziehen aus Auschwitz, vor allen Dingen von 1943, sehen wir, dass es teilweise Beschwerden gab. Die Gestapo würde nicht schnell genug arbeiten, die SS würde nicht hart genug durchgreifen. Man müsste das selbst jetzt von Unternehmensseite initiativ in die Hand nehmen. Das heißt, der Akteur ist auf der Seite des Unternehmens, was die Initiative ergreift und wenige die SS. Und das macht natürlich deutlich, auch mit welcher Vollmacht und fast schon Allmacht die Ingenieure wie Günter Adolfi ausgestattet wurden.
Und die das dann auch angewendet haben.
Und letztendlich ist das vollumfänglich bekannt. Er ist im Verteiler. Es gibt ohnehin für ihn eine tägliche Zusammenarbeit mit der SS. Unter seinem Kommando sind ständig KZ-Häftlinge eingesetzt. Also das ist etwas, was zum Alltag, und ich glaube, das müssen wir betonen, wirklich zum Arbeitsalltag von Günter Adolfi gehörte.
Hätte er denn irgendeine Option gehabt, auch wieder zu gehen?
Als Zivilbeschäftigter hatte er sozusagen in einem Unternehmen immer die Möglichkeit zu gehen. Er hätte sich für militärische Zwecke melden können. Er hätte andere Bereiche wählen können. Er hätte auch intern um eine Rückversetzung nach Merseburg bitten können. Er bleibt in Auschwitz. Er wird auch mit bestimmten Funktionen, auch Leitungsfunktionen dort ausgestattet. Es sind natürlich Vorteile damit verbunden. Auf der einen Seite trägt er viel Verantwortung. Es ist auch ein Vorankommen seiner Karriere im Unternehmen. Das ist sozusagen ein wichtiger Punkt. Und der zweite ist, mit seiner Verwendung ist er auch UK, das heißt unabkömmlich gestellt und geht natürlich die Gefahr, an der Front zu fallen.
Das heißt, er hat das Leid und den Tod von tausenden Menschen in Kauf genommen für seinen eigenen persönlichen Fortschritt.
Er ist sich vollumfänglich bewusst, was da passiert, jeden Tag. Er arbeitet damit auch jeden Tag. Auch die Schnittstellen sind jeden Tag da. Aber es ist eine bewusste Entscheidung, seinen Berufsweg weiter zu verfolgen und am Ende damit auch einen gewissen Preis zu zahlen.
Aber dann im Januar 1945 rückt die Rote Armee heran. Was passiert dann mit Wissenschaftlern wie Adolfi in Auschwitz-Monowitz?
Der gesamte Standort Auschwitz wird im Januar 1945 geräumt. Die KZ-Häftlinge werden in andere Lager deportiert. Die SS verlässt das Lager und die deutsche Belegschaft auch. Und er kehrt dementsprechend in das Reichsinnere zurück. Aber um zu verstehen, dass letztendlich auch diese Räumung von Auschwitz im Januar 1945 und das Verlassen der deutschen Belegschaft noch nicht mit der Vorstellung verbunden war, dass es jetzt ein Ende des Krieges sei oder dass damit auch ein Ende dieses Werkes gekommen sei, können wir die Notizen von Ende Januar 1945 lesen, die einen deutlichen Realitätsverlust auch widerspiegeln und sagen, ich zitiere, das Werk Auschwitz legt Wert darauf, dass die Männer aus Auschwitz, da sie sämtliche Spitzenkräfte sind, in dem Werk Auschwitz verbleiben. Sie sollen also nur vorübergehend in unserem Werk Aufnahme finden und dem Werk Auschwitz jederzeit zum dortigen Einsatz wieder zur Verfügung stehen. Zitat Ende. Das heißt, sie werden an andere Stellen im Reichsinneren, zu anderen Standorten und Produktionsstellen geführt, aber mit der Vorstellung, sie in einer gewissen Weise formal diesem Werk Auschwitz noch zugehörig zu halten, um dann, wenn natürlich die Deutschen wieder das Gebiet besetzen, sofort mit der Produktion in Auschwitz weiterzumachen.
Aber dazu kommt es nicht. Das Werk wird nicht wieder eröffnet, der Krieg endet und Adolfi geht zurück nach Leuna. Aber es gibt dann einen Prozess gegen IG Farben ab Sommer 1947. Da waren mehr als 20 Männer angeklagt. Aber Adolfi, der war nicht dabei, oder?
Adolfi war nicht dabei. Das ist eine sozusagen der Nachfolgeprozesse im Rahmen der Nürnberger Prozesse. Und zu den Angeklagten gehört ausschließlich das oberste Führungspersonal, das heißt Vorstände, Manager, die leitenden Ingenieure. Günter Adolfi nicht. Und er wird auch nicht als Zeuge vernommen, sondern es ist ein Prozess, der vollkommen an ihm vorbeiläuft und er eigentlich in der Zeit seinen Beruf weiter ausübt. Das hat für ihn keine Konsequenzen. Und es ist natürlich auch ein Verfahren, wie andere auch, in dem abgestritten wird, dass es eine massive Mitverantwortung auf der Unternehmensseite gab. Es wird bestritten, dass man Initiative ergriffen habe und es wird vor allen Dingen natürlich betont, dass man eigentlich nur so eine Art Handlungsgehilfe der SS gewesen sei und man diesen Anweisungen und Befehlen der SS habe folgen müssen. Ansonsten wäre man selbst davon betroffen gewesen.
Ist es denn ein Muster, was wir auch bei anderen Fällen sehen, dass eben gerade auch Unternehmer oder Wissenschaftler wie Adolfi eben nicht als Täter identifiziert werden?
Ja, sie werden nicht nur als Täter nicht identifiziert, sondern zum anderen nehmen sie sich auch als solche gar nicht wahr. Ja, sie sehen sich weiterhin als Ingenieure, die möglicherweise zu einer falschen Zeit am falschen Ort gewesen waren, aber weisen natürlich die Verantwortung von sich, häufig mit der Begründung, dass sie ja selbst nie jemanden totgeschlagen hätten oder ermordet hätten. Aber dieser Aspekt der Arbeitsteiligkeit und natürlich auch des täglichen Miteinanders und also des Arbeitsalltages, der ja kontinuierlich von Zwangsarbeit geprägt wird, der wird ausgeblendet.
Jetzt kommen wir nochmal zu der DDR-Staatssicherheit. Adolphe lebte ja in der DDR und die DDR-Staatssicherheit war sich ja in vielen Fällen auch bewusst, was für eine Geschichte einzelne Wissenschaftler zum Beispiel oder Unternehmer etc. hatten. Wie sah das mit Adolphe aus? Was wusste die DDR-Staatssicherheit über ihn?
Das Ministerium für Staatssicherheit wusste schon, dass Adolphe in Auschwitz tätig gewesen war und auch natürlich als Ingenieur in einer leitenden Funktion. Und er wird auch in den 60er Jahren in einer Liste von ehemaligen Mitarbeitern der IG Farben in Auschwitz-Monowitz aufgeführt. Das hat allerdings erst einmal keine weitere Konsequenz, obwohl es einen prominenten Prozess in Ostberlin gibt gegen Horst Fischer, den ehemaligen leitenden SS-Arzt in Auschwitz-Monowitz. Aber Günter Adolphe wird weder als Zeuge geladen, geschweige denn selbst in irgendeiner Weise beschuldigt.
War das denn nur bei Adolphe so oder gab es auch andere NS-Täter, die in der DDR eigentlich unterm Radar verschwunden sind?
Es gab zahlreiche Personen. Günter Adolphe war eine Person, die eine Rolle natürlich in Auschwitz mit eingenommen hat, die dem Ministerium für Staatssicherheit bekannt war. Aber es gab ganz andere Fälle, die ja aktiv als Wachmannschaften zum Beispiel in Sachsenhausen oder in Auschwitz tätig waren. Ein prominenter Fall, der in den letzten Jahren auch in der Öffentlichkeit natürlich bekannt war, ist der Fall von Josef Schütz, einem Wachmann, der von 1941 bis 1945 in Sachsenhausen tätig gewesen war und auch in der DDR lebte. Auch das war dem Ministerium für Staatssicherheit bekannt. Und auch in diesem Falle ging es nicht über das Wissen hinaus. Und Josef Schütz wurde 2022 zu einer mehrjährigen Haftstrafe in dem Sachsenhausen-Prozess in Brandenburg verurteilt.
Die Stasi hat also Täterschaft im Nationalsozialismus bewusst gedeckt. Das haben wir bei Adolphe gesehen und jetzt auch an dem anderen Beispiel, was du gerade nochmal aufgezeigt hast. Bei Adolphe war das so, dass seine Rolle im NS irgendwann total in den Hintergrund geraten ist. So weit in den Hintergrund, dass 2014 sogar eine Straße nach ihm benannt wurde, nämlich die Günter-Adolphe-Straße in Merseburg. Was hat es damit auf sich?
Mit der Erweiterung der Hochschule Merseburg und dem Campus hat sich die Hochschule entschieden, eine Straße auf dem Campus nach Günter Adolphe zu benennen. Er war ein angesehener Verfahrenstechniker, hatte eine Professur an der Hochschule Merseburg inne gehabt, auch zu DDR-Zeiten, sodass offenbar gar nicht der Verdacht aufkam, dass hier noch ein anderer Tätigkeitsraum vorlag, der möglicherweise gegen eine Straßenumbenennung spricht. Mit der Diskussion und auch dem Wissen um seine Tätigkeit in Auschwitz wurde ich mit einem unabhängigen Gutachten beauftragt, was nicht zum Ziel hatte, eine Empfehlung im Umgang mit der Straßenumbenennung zu geben, sondern die historische Figur Günter Adolphe zu analysieren und zu erklären, was konkret ihn in den Kontext von Auschwitz gebracht hat, wie seine Zusammenarbeit war, die Verbindung mit KZ-Zwangsarbeit und anderen Themen. Und nach Vorlage des Gutachtens und auch der öffentlichen Diskussion, an der auch die frühere Sekretärin von Günter Adolphe in Auschwitz teilgenommen hat, die zu diesem Zeitpunkt noch lebte, gab es die Empfehlung der Hochschule, diese Straßenumbenennung wieder rückgängig zu machen. Und vielleicht muss im Rahmen dieser Debatte um diese Straßenumbenennung eigentlich positiv hervorgehoben werden, dass es doch eine sehr konstruktive Auseinandersetzung öffentliche Geschichtsarbeit war, dass es studentische Projekte gab, die sich damit verbunden haben, dass die Hochschule selbst die Initiative ergriffen hat, sich damit kritisch auseinanderzusetzen und man am Ende mit einem deutlichen Erkenntnisgewinn und auch mit einem kritischen Bewusstsein agiert hat, was ich eigentlich sehr positiv bewerten möchte.
Ja, und ich glaube, an diesem Beispiel ist uns auch allen klar geworden, dass Adolphe eben einer von vielen ist, deren Verantwortung und Täterschaft im NS lange nicht zum Thema gemacht wurden. Was sich jetzt ändert in der Forschung, aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Adolphe war Teil des Systems von Zwangsarbeit im NS und er hat auch wissentlich über den Tod von Menschen entschieden. Danke, Stefan, für deine ausführlichen Einordnungen.
Danke, sehr gern.
Wir sprechen ja in dieser Staffel über Menschen, von denen uns nicht bewusst ist, wie sehr sie in Abläufe von Terror und Tod verwickelt waren. Und auch in der nächsten, in der dritten Folge, geht es um so einen Mann. Er war Polizist, er arbeitete im KZ Ravensbrück und hat die Häftlinge dort brutal gefoltert. Und trotzdem bekam er an diesem Ort sogar Besuch von Frau und Kind, die den Arbeitsplatz kennenlernen wollten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Alle Folgen und auch die erste Staffel von NS-Klicken von Menschen und Mördern findet ihr in der ARD-Audiothek. Und zum Abschluss noch ein Podcast-Tipp: die Stolpertexte. In 7 Episoden erfahrt ihr Geschichten von Menschen, die als Juden in der NS-Zeit verfolgt und vertrieben wurden, die ihre Familien und Freunde verloren. Der Podcast bringt die oft vergessenen, erschütternden Biografien dieser Menschen wieder ans Licht und gibt ihnen eine Stimme. Es sind Schicksale, die exemplarisch für das Leid, aber auch für den Widerstand gegen die NS-Diktatur stehen. Stolpertexte. Jetzt direkt in der ARD-Audiothek anhören und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.
Der Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern ist eine Produktion von Studio Schumann im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Autorin Susanne Reich, Moderation Janine Funke, unser Gesprächsgast Dr. Stefan Hördler. Schnitt, Regie und Sounddesign Camillo Schumann. Coverdesign Marie Ronniger. Die Quellen wurden eingesprochen von Andreas Herrler. Redaktion Andrea Besser-Seuss. Redaktionsleitung Anna Isroth. Produktionsleitung Jochen Papke und Evelyn Wenzel. Distribution Peter Heller, Jennifer Schollbach, Tobias Tiergen und Juliane Zaja. Wir danken dem Bundesarchiv für die freundliche Unterstützung. Ebenso dem Stadtarchiv Cottbus, dem Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, dem Landesarchiv Baden-Württemberg, dem Staatsarchiv Ludwigsburg sowie den National Archives und dem United States Holocaust Memorial Museum.